Ihr Lieben, heute geht es ja um die Fortsetzung der Predigt von vor 14 Tagen. Das war der Text aus 2. Korinther 13, die Verse 11 und 13. Ich hatte vor 14 Tagen begründet, wie ich zu dem Text gekommen bin und dass ich in der Vorbereitung bei der ersten Zeile hängen geblieben bin. Freut euch. Und habe darüber gepredigt, aber der Text ging noch weiter, dieses Schlusswort. Und das soll heute Gegenstand der Predigt sein. Und zwar lautet der weiterführende Text dieses Schlusssatzes: Kehrt von euren falschen Wegen um. Hört auf alles, was ich euch geschrieben habe. Haltet fest zusammen und schafft Frieden in eurer Gemeinde. Dann wird Gott, der ja ein Gott der Liebe und des Friedens ist, mit euch sein. Ihr merkt schon, das ist ein etwas anderer Tonfall wie vor 14 Tagen, wo es hieß, freut euch. Dieses Schlusswort des Paulus ist für mich eine eindeutige Wenn-Dann-Beziehung. In der Heiligen Schrift sind derartige Aussagen häufig zu finden. Und ich gehe davon aus, wir kennen sie auch alle sehr gut aus unserem Leben. Wir wollen gleich mal aus der Frühzeit der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel eine Begebenheit hören mit mehreren Wenn-Dann-Beziehungen positiver und negativer Art.
Ich lese uns einen Text aus 5. Mose, Kapitel 4, von Vers 25 bis 31. Wenn ihr dann schon längere Zeit im Land Kanaan lebt und Kinder und Enkel habt, geratet ihr womöglich auf Abwege. Ihr fertigt euch eine Götzenstatue in Gestalt irgendeines Lebewesens an und tut damit, was der Herr, euer Gott, verabscheut. Ihr fordert seinen Zorn heraus. So rufe ich heute Himmel und Erde als Zeugen an. In diesem Fall werdet ihr mit Sicherheit schnell aus dem Land verschwinden, das ihr jetzt erobert. Ihr werdet nicht lange dort bleiben, sondern völlig vernichtet werden. Der Herr wird euch vertreiben und nur wenige von euch werden in den fremden Ländern überleben, in die er euch bringen wird. Dort müsst ihr Göttern dienen, die von Menschen gemacht sind. Götzen aus Holz und Stein, die nicht sehen, nicht hören, nicht essen und nicht riechen können. Dann werdet ihr den Herrn, euren Gott, suchen. Und ihr werdet ihn finden, wenn ihr ehrlich und von ganzem Herzen nach ihm fragt. Wenn euch all dies am Ende der Zeit zustößt, werdet ihr in eurer Not zum Herrn, eurem Gott, zurückkehren und wieder auf ihn hören. Denn der Herr, euer Gott, ist barmherzig. Er gibt euch nicht auf und lässt euch niemals untergehen. Für immer hält er an dem Bund fest, den er mit euren Vorfahren geschlossen hat. Denn das hat er geschworen.
Wir haben es gehört, wenn ihr auf Abwege kommt, tut, was der Herr verabscheut, dann werdet ihr mit Sicherheit aus dem Land verschwinden, was ihr jetzt erobert. Negativ. Wenn ihr ehrlich und von ganzem Herzen nach ihm fragt, dann werdet ihr ihn finden. Positiv. Es sind noch mehrere Wenn-Dann-Beziehungen drin. In Jeremia 17, den Versen 19 bis 25, wird der Prophet beauftragt, im Namen Gottes eine Wenn-Dann-Botschaft auszurufen. Wenn ihr wirklich auf mich hört und am Sabbat keine Lasten durch die Tore dieser Stadt tragt, wenn ihr diesen Tag als heilig achtet und keine Arbeit verrichtet, dann werden durch diese Tore weiterhin Könige einziehen, die Davids Nachfolger sind. Soweit das Alte Testament. In seiner Endzeitrede in Matthäus 24 sagt Jesus unter anderem, wer aber bis zum Ende durchhält, der wird gerettet. Wenn du durchhältst, dann wirst du gerettet. Ein Gotteswort als Wenn-Dann-Aussage ebenfalls für jeden hier im Raum. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben. So wird er euch auch alles geben, was ihr nötig habt. Irgendwie muss ich das Ding nochmal. So. Sonst nehme ich es raus, muss ich mich doch damit abgeben. Danke. In Galater 5 gibt es eine weitere Wenn-Dann-Beziehung. Wenn ihr aber aus der Kraft des Heiligen Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Was uns Gottes Wort hier verdeutlicht, kennen wir aus unserem Leben. Ein ganz einfaches Beispiel, vielleicht erinnern sich einige nur noch zu gut. Wenn du das kleine Einmaleins nicht im Schlaf beherrschst, dann wundere dich nicht, dass du bei komplexeren Multiplikationen wie im Nebel herumstocherst. Wenn du permanent uneinsichtig bist oder den Fehler immer bei dem anderen suchst, musst du dich nicht wundern, wenn die Schwierigkeiten in deinem Leben ständig zunehmen. Ich habe da genug Bilder vor Augen. Ein bestimmtes Verhalten bringt die dazugehörigen Ergebnisse hervor. Jedes Wenn hat sein entsprechendes Dann. Und hier steht jetzt, wenn ihr von euren falschen Wegen umkehrt, auf alles hört, was ich euch geschrieben habe, fest zusammenhaltet und Frieden in eurer Gemeinde haltet, dann wird Gott mit euch sein. Worüber werden wir informiert? Das Ergebnis ist abhängig vom vorausgehenden Verhalten. Ich will jetzt nicht von einem Gesetz oder einer Funktion sprechen, aber auf jeden Fall wird hier ein Zusammenhang aufgezeigt. Paulus weist auf eine Abhängigkeit hin, die viele von uns bei anderen Sachverhalten schon gemacht haben. Ergebnisse setzen ein bestimmtes Verhalten voraus oder anders. Von mir praktiziertes Verhalten hat sein Ergebnis. Ergebnisse, so kann ich auch sagen, haben ihre Vorgeschichte. Ich wage die Aussage auch einmal so. Ohne erfüllte Voraussetzungen kein entsprechendes oder gewünschtes Ergebnis. Ich bin an dieser Stelle geneigt zu sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Bei Buße, Vergebung und gewährter Barmherzigkeit verlässt Gott, wie ich so sehe, schon manchmal die Wenn-Dann-Schiene. Und jetzt muss ja auch noch ein ganz notwendiges Beispiel an der Stelle folgen. Viele Christen und auch Gemeinden sehnen sich persönlich für die Gemeinde, für sich, für die ganze Gesellschaft nach Erweckung. Wobei es für Erweckung eine wunderbare kurze Definition gibt. Erweckung ist die Rückgewinnung neutestamentlicher Normalität. Wer wollte das von uns nicht? Und der Gründer dieser Ansgar-Kirche, Wolfram Kopfermann, hat sich intensiv mit diesem Anliegen beschäftigt und er schrieb auch ein Buch, das habe ich vor langer Zeit mal gelesen, habe es leider von der Vorbereitung nicht mehr gefunden. Aber das Buch heißt, wir brauchen Erweckung, was Gott denen schenken kann, die sich danach ausstrecken. Wenn einige von einer Erweckungsgeschichte berichten, dann spürt man ihr Verlangen nach diesem Ergebnis, Erweckung. Interessant ist dann Folgendes. Egal, ob man die Erweckung und ihre Vorgeschichte unter die Lupe nimmt oder das Wort Gottes befragt, es gibt eine gemeinsame Vorleistung. Ein Wenn. Und das heißt das anhaltende Gebet vieler Gläubiger lange im Voraus. Den geschichtlichen Nachweis findet man eben in der Kopfermann-Literatur und den biblischen, den findet man in der Bibel. Den gibt es. Die Apostel erhielten die Kraft von oben, nicht bei der Himmelfahrt Christi. Stattdessen ist zu vermelden, die 11 Jünger verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Sie beteten dort unter der Verheißung, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Diese Schar ließ sich nicht verleiten, bloß passiv zu warten. Sie nutzten die Zeit lieber mit gemeinsamen, anhaltendem Gebet. Sie beteten gemeinsam, bis Gottes Zeit, die Ausgießung seines Geistes an Pfingsten erfüllt war. Damit Erweckung geschehen kann, muss schon diese zweifache Bedingung, das zweifache Wenn, zu beten und Gottes Angesicht zu suchen, erfüllt sein. Und die Erfahrung, jede Erweckung kommt genau wie Pfingsten als eine Frucht des gemeinsamen anhaltenden Gebets. Und jetzt bin ich immer froh, wenn ich das nicht irgendwie sagen muss, weil ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe eine Begründung schon im Alten Testament gefunden. Da finden wir in Chronik, 2. Chronik 7,14 folgendes. Eine Wenn-Dann-Beziehung. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heiligen. Merkt ihr, da kommt wenn wir beten und Buße tun, dann, schon im Alten Testament wird das gesagt. Ich kann an dieser Stelle nur hoffen, dass uns der aufgezeigte Zusammenhang wirklich zu persönlichen Einsichten führt. Ich sage das mal ganz offen. Ich finde es für unsere Gemeinde schon traurig, wenn am ersten Montag im Monat hier Gebet ist, wie groß die Schar ist. Wenn damals die Korinther, dass Gott mit uns wollten, mussten, dann wussten sie von Paulus ganz genau, was sie zu praktizieren hatten. Umkehr, Vertrauen zum Evangelium, Gemeinschaft des Friedens. Die Korinther, ich habe ja vor 14 Tagen so ein bisschen angedeutet, was da in der Gemeinde alles los war, waren über ihre Entgleisung im Bilde und ihnen war klar, wo sie Botschaften Gehör geschenkt hatten, die nicht dem Evangelium entsprachen. Paulus hatte diesbezüglich hart mit ihnen gearbeitet. Und ich behaupte, in unseren Tagen gibt es für jeden von uns reichliche Möglichkeiten zu erfahren, ob wir in der Spur sind und im Geist des Evangeliums leben. Sonntag für Sonntag bietet Gott uns durch den Gottesdienst die Möglichkeit zur Überprüfung. In den Hauskreisen, bei der Arbeit mit dem Wort und Austausch. sowie im persönlichen Bibelstudium gibt Gott uns immer wieder den Soll-Ist-Vergleich. Konferenzen und Literatur können ebenfalls behilflich sein. Hilfe für Kurskorrektur bietet auch geistliche Gemeinschaft oder geistliche Partnerschaft. Seelsorgerliches Gebet. Wir haben vor kurzer Zeit hier in einer Predigt mal gehört, jede Umkehr verlangt eine Abkehr, wozu man öfters persönliche Hilfe benötigt. Das ist auch der Hintergrund für unseren Bibeltext. Und ich wiederhole an dieser Stelle sehr gerne, was Krischer Baumann in seiner Predigt über Psalm 32 uns mitgab. Buße ist zentraler Teil unseres Glaubens. Und Buße ist ein Privileg. Wir haben ja oft den Eindruck, das ist eine Strafe. Aber das genau bringt Paulus hier zum Ausdruck. Er wünscht sich einfach eine hohe geistliche und gemeindliche Lebensqualität. Die Gemeinde soll nicht den Eindruck einer Losertruppe abgeben. Ein immer wieder hartes Arbeitsfeld bis heute haltet fest zusammen und schafft Frieden untereinander. Gemeinsames Erleben, gemeinsame Ziele, eine tiefe Identifikation mit Christus, seinem Wort und seiner Gemeinde, Leben mit dem Lebensspiel Christus in mir, das schafft schon Zusammenhalt und Frieden in der Gemeinde. Ich wage die Behauptung, wenn dann Beziehungen sollte man für sein Leben beachten. Und hier sage ich jetzt etwas Negatives, was mich sehr traurig macht. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, im Laufe meines Lebens leider öfters eine entschiedene Ablehnung dieses Sachverhaltes erlebt. Es wurde dann vehement abgestritten, dass unerwünschte Ergebnisse etwas mit schuldbeladenen Vorleistungen zu tun hatte. Ich will euch ein Beispiel nennen. In meiner Jugend gab es bezüglich der Partnerwahl ein Blinklicht als Gefahrenhinweis. Und das lautete, heirate nicht nach Babylon beziehungsweise wie Babylon. Die Wahrscheinlichkeit einer scheiternden Liebe ist groß. Das gilt überall. Wenn du mit einem Ungläubigen eine Ehe eingehst, dann lebst du in erhöhter Gefahr des Scheiterns oder seelischer Qualen. Weil dein Partner zum Beispiel liebendes Werben für den Glauben andauernd kalt ablehnt. Das geht ihm einfach die Schulter runter. Und bei deinen Kindern musst du dich dann womöglich mit der verletzenden Bemerkung immer wieder auseinandersetzen und damit leben, ich gehe doch nicht mit dir in die Gemeinde, Papa oder Mama tust du auch nicht. Oder wenn du bezüglich der Ordnung Gottes deine Liebe lebst, wie es du dir selbst zurechtgelegt hast, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du dich des Segens Gottes beraubst und auch noch Gottes Offenbarung verletzt. Und das ist für uns Gemeinden schlimm. Das ist nicht das Bild, was Paulus sich wünscht. Ein Beispiel aus meinem Leben, als ich nach meinem Ingenieurstudium Lust aufs Lehramt an Berufsschulen bekam, gab es auch diese Wenn-Dann-Situation. Wenn du Berufsschullehrer werden willst, nebenbei hat das einen Hintergrund, ich wohnte beim einzigen Religionslehrer der Berufsschule. Also, wenn du Berufsschullehrer werden willst, dann musst du noch einmal in den sauren Apfel des Studiums beißen und wissen, ob deine Freundin mitzieht. Mir wurde damals eine Pflicht auferlegt. Paulus Schlusswort macht genau dasselbe deutlich. Der Gemeinde, das heißt den Gemeindegliedern, wird eine Pflicht auferlegt. Sie werden mit einer Aufgabe betraut. Ich wage das hier zu sagen. Manche fallen ja schon in Depression, wenn sowas verkündigt wird. Aufgabe bzw. Auftrag muss das Gemeindeglied als seinen Pflichtteil annehmen. Ich behaupte, es ist nicht gewollt zu sagen, der Heilige Geist wird es schon richten. Wir haben erstmal zu entscheiden, Aufgaben und Aufträge anzunehmen. Wir sind mit unserem Wollen nicht außen vor. Und das findet man auch in der Literatur öfters. Es gibt unter den Frommen eine Strömung, sich der Trägheit, der Müßiggang hinzugeben. Ich möchte das aber auch noch ganz deutlich sagen. Entscheidend ist, dass wir nicht aus eigener Kraft antreten müssen. Das wäre auch ein Verhängnis. Sondern in allen Belangen mit der Hilfe unseres Herrn. Kehrt von euren falschen Wegen um, hört auf alles, was ich euch geschrieben habe. Haltet fest zusammen und schafft Frieden in eurer Gemeinde. Diese Aufforderung weist auch darauf hin, die Gemeinde ist mit etlichen Defiziten belastet, die es abzustellen gilt. Sonst wird der Paulus das nicht geschrieben. Der vorhandene Zustand wird nicht akzeptiert. Paulus vertritt hier im Kern Jesu Botschaft. Jesus richtet auch zu irdischer Lebzeit die Botschaft sofort aus, kehrt um, tut Buße. Bleibt also nicht so, wie ihr seid. Gott liebt uns, keine Frage. Aber er will nicht, dass wir permanent in Sünden verharren. Und er will auch nicht, dass wir meinen, es käme überhaupt nicht auf uns an. Wenn die Gemeinde, die Geschwister nicht einsichtig sind, wird der Prozess zur Veränderung nicht in Gang gesetzt. Wie heißt doch schon ein altes Sprichwort? Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Und ich will das jetzt mal ein Beispiel mitten aus dem Leben verdeutlichen. Mit der Pause strömen die Kinder auf den Schulhof und dann, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, fällt ein Mädchen über einen Jungen her, kneift und verkratzt ihm den Nacken, worauf dieser sie mit der Faust ins Gesicht schlägt. Heulend sucht er den Weg ins Sekretariat, wo er Kühlung für seine Wunden verlangt. Also die muss schon ganz schön zugekratzt haben. Die Schulleitung bekommt das mit und betreibt Ursachenforschung. Schnell kommt die Ursache ans Tageslicht. Das von der Schülerin in der vorausgehenden Stunde gehaltene Referat hatte er großkotzig bewertet. Was überhaupt sein ständiges Verhalten war gegenüber allen. Aber gegenüber diesem Mädchen hatte er schon vorher absolut verletzende Bemerkungen gemacht. Und jetzt war das fast übergelaufen. Das Mädchen war sofort einsichtig und die Eltern unterstützten ihr Kind und die Schulleitung bezüglich einer Zeit des angeleiteten Nachdenkens über persönliche Probleme. So geht man das heute an. Und jetzt kommt die Tragik. Der Vater des Jungen bestritt komplett das negative Verhalten seines Sohnes. Und ein Gespräch des Nachdenkens für seinen Sohn käme für ihn überhaupt nicht in Frage. Er sei mit seinem Sohn sofort bei einem Psychiater gewesen oder Psychologen und dieser habe das gute Verhalten seines Sohnes bestätigt. Meine Lieben, der Fall macht deutlich, wie schädigend fehlende Einsicht ist. Veränderung hat überhaupt keine Chance. Warum ist nun für die Gemeinde die Einsicht in Defizite so wesentlich? Paulus möchte, dass die Gemeinde Reich Gottes widerspiegelt. Und da passen Defizite einfach nicht hinein. Das spürt man, so geht mir das zumindest, beim Lesen seiner Briefe immer wieder. Ich nehme jetzt einmal mir die Freiheit, einmal mögliche Defizite gepaart mit fehlender Einsicht zu nennen. Das persönliche Nachsinnen über das Wort Gottes. Ich habe das schon gehabt. Unser Gebetsleben habe ich auch schon mit gewaltigen Defiziten gehabt. Die Verbindlichkeit der Nachfolge. Die Annahme der Ethik des Wortes Gottes. Liebloses Reden übereinander. Und dann ist mir noch aufgefallen, leichtfertiger Umgang mit meinem Taufversprechen. Die Gemeinde und ihre Glieder können nicht leben, wie sie wollen. Und jetzt sage ich etwas, was ich nicht aus mir herausgesaugt habe. Für uns Christen gibt es Vorgaben. Und wiederum, das fasziniert mich immer so, die Vorgaben bestanden schon im Alten Testament. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 34, geht es um die Neugestaltung der Gesetzestafeln, weil die alten ja zerdeppert waren. Diese Gesetzestafeln, das Zeugnis, die Anweisungen, die 10 Gebote, ja, die ganze Ausrichtung für das Leben Israels, war der Inhalt. Und Israel hörte Gottes Vorstellung, wandte sich aber ab. Israel als Licht berufen, löschte sich selbst aus. Jetzt sagt mir noch einer, das ist keine Tragik. Und in der Gemeinde soll sich der Mangel dieser Welt, die Liebe, in Pracht entfalten. Wiederum nicht meine Weisheit. Ich habe was gefunden in Johannes 13 und 17. Da wird dieses Markenzeichen, das Erkennungszeichen der Christen und der Gemeinde genannt. Ich lese vor. An eurer Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Oder sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann werden sie die Welt überzeugen, dass du mich gesandt hast. Jesu Jünger und die Gemeinde, ich sag's mal so, haben ihr Design. Und das soll strahlen. Das soll strahlen. Christen und ihre Gemeinden wie ein Baum mit Früchten des Heiligen Geistes. Ich glaube, das ist echt eine Alternative zu den Erscheinungsformen um uns herum. Und auf diesem Hintergrund verstehen wir, denke ich, jetzt alle den letzten Satz des Paulus. Das ist der 13. Vers. Ich wünsche euch, dass die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes euer Leben bestimmen. Ich persönlich schließe so, da kann ich mich nur anschließen, denn das gilt ja auch für mich und auch ich hab's nötig. Amen.